Mensch, guck doch einmal anders hin. Dieser Satz wird Sokrates zugeschrieben. Und das Ziel seiner philosophischen Aktivitäten war die Suche nach dem Guten im Leben, das einem den Weg zu einem gelingenden Leben zeigen kann. Ein Gedanke, den auch die Stoiker bewegten. Mein heutiger Podcast-Gast ist Dr. Alexander Zock. Er ist Autor des Buches Der Weg der Stoa in der Führung und er bezeichnet sich auch als systemischer Kohärenzdenker für Organisationen, Teams und Individuen. Und er ist zudem Blogger und Podcast-Host des Podcasts Der Weg der Stoa. Wir tauschen uns über die Stoiker, deren Denken und Verstehen sowie die Gedanken, wo wir heute von ihnen profitieren könnten, sieben Tugenden und Dialogkultur aus. Im Gespräch meandern wir unter anderem vorbei am Lebensziel der Stoa, dem stoischen Konzept der Persönlichkeitsentwicklung, innerer Achtsamkeit und der Resonanz mit dem anderen, also Bindungsfähigkeit und Verbundenheit. Doch hören Sie selbst und lassen Sie sich von den Gedanken der Stoiker und Dr. Alexander Zock inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hi Alex, guten Abend.
Hallo Claudia, schön dich hier wieder zu sehen.
Ja, schön dich zu sehen und vor allem vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast. Wir sprechen ja heute über dein spannendes Buch und auch, ich finde, sehr, sehr gelungenes Buch, Der Weg der Stoa in der Führung. Alex, was hat dich eigentlich zur Stoa gebracht? Das wollte ich dich schon lange mal fragen. Und ich habe jetzt gedacht, für den Podcast steigen wir einfach mal so ein. Was hat dich zur Stoa gebracht?
Also wenn man es mal ganz platt sagt, der Wunsch für mein eigenes Leben, einen Referenzrahmen zu schaffen, in dem ich das, was ich im Alltag tue, reflektieren kann. Und der als Referenzrahmen irgendwie so ausgestaltet ist, dass er einfach vielen Aspekten, die mir im Leben wichtig sind, auch Platz bietet. Und da hat das war jetzt aber kein direkter Weg dahin, sondern da gab es schon das eine oder andere Gucken und Überlegen und sowas. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so als ich mich mit der Stoa intensiver beschäftigt habe, dass die tatsächlich mich in vielen Aspekten anspricht. Und ich bin damit auch noch nicht fertig, sondern das ist für mich auch immer noch so eine Erkundungsreise. Und umso mehr ich aber darüber lerne, umso mehr bin ich eigentlich davon angetan und merke irgendwie, dass viele Aspekte von meinem Alltagsleben da einfach gut aufgehoben sind und das für mich einfach ein schöner Reflexionsrahmen ist für ganz viele Themen, wo ich wirklich für mich so merke, so in Alltagssituationen, dass das mittlerweile wirksam ist, so dass das wie so ein Hinterstübchen immer läuft und dann so wie so eine kleine Stimme dann immer wieder sagt, ja, könnte man auch anders sehen. Ne? Mhm. Denk mal daran und daran und so weiter. Und das ist irgendwie ein produktiver Prozess für mich. Und deswegen bin ich da noch und bin da auch irgendwie dahin gekommen, so. Und mich fasziniert auch einfach, dass das tatsächlich schon, ja, in letzter Konsequenz 2500 Jahre fast alt ist. Und ich finde das irgendwie auch ganz anrührend zu sehen, dass Menschen damals schon sehr, sehr ähnlich gedacht haben zu Dingen, die wir heute vielleicht in manchen Aspekten erst neu entdecken und dass da so viel Weisheit schon da war. Manchmal stellen wir uns das ja so ein bisschen vor, wir sind viel schlauer als die Alten. Ist gar nicht so. Also die waren damals mindestens so schlau wie viele Leute heute und in Teilen waren das noch schlauere Leute. Und sie sind natürlich irgendwie einfach zeitgebunden, kulturgebunden, in manchen Punkten anders unterwegs gewesen als wir. Aber ich finde das auch sehr sehr demutstiftend, das nochmal sich so klar zu machen. Ne? Also wir haben nicht nur eine reine Wachstumsgeschichte in der kulturellen Entwicklung, sondern es ist eher so, dass manches vielleicht auch tatsächlich so in Zyklen läuft. Und Ja, und das finde ich alles sehr faszinierend daran. Und das hat mich dann dazu gebracht, da auch immer tiefer einzusteigen.
Und du hast mich ja auch dazu gebracht. Also durch dich habe ich das dann auch näher kennengelernt, durch deine Meetup-Gruppe, die du auch hast, und durch deine Podcasts, die du jetzt immer noch realisierst, die ich aufgrund dessen, weil sie auch nicht zu lang sind. Ich bin jetzt kein Podcast-Fan, der zu lange Podcasts gerne hört. Also eine halbe Stunde ist für mich schon eine gute Zeit. Und sie sind kurzweilig und sie bringen viele Dinge wunderbar auf den Punkt. Und du hast es gerade auch so schön benannt. Ja, wir können so viel lernen aus dieser alten Zeit, die schon über 2500 Jahre her ist. Und es meandert auch durch unser Leben ständig noch dieses Gedankengut durch. Und wir dürfen auch ständig und immer wieder hingucken, weil es absolut aktuell ist. Und wir so viel wunderbare Dinge lernen können, auch an uns selber oder durch uns selber oder durch das Miteinander. Ja, das stimmt. Das ist schon was sehr Bereicherndes. Hast du für dich einen Stoiker, wo du sagen würdest, der ist für mich der Beste oder der Wichtigste?
Ja, die sind so unterschiedlich. Also Seneca finde ich zum Beispiel toll, weil der einfach einen unglaublich guten psychologischen Blick hat. Also wenn man das so liest, teilweise, was der so schreibt, das ist wahnsinnig gut beobachtet. Und finde, der hat auch wirklich einen Witz hier und da. Und also der ist einfach schön auch zu lesen. Der ist wirklich ein sehr, sehr guter Schriftsteller, kann man sagen. Dann gibt's den Epiktet. Der ist mir so der gestrenge Lehrer, so, ne? Wenn man das so liest, der ist mir manchmal ein bisschen zu hart, zu gestreng und auch manchmal in der Sprache finde ich auch nicht so ganz stoisch, weil er auch manchmal ein bisschen abwertend mit Leuten umgeht. Das finde ich dann eher schwierig, aber dafür ist er halt ein exakter Denker. So, ja. Und dann gibt's Marc Aurel, von dem wir ja auch nochmal die Selbstbetrachtung haben. Und das ist irgendwie ganz anrührend, so das so zu lesen, weil der halt so ein Mensch, also so menschlich ist. So, du merkst halt, da ist eigentlich ein römischer Kaiser und der setzt sich an ganz vielen Punkten einfach wirklich sehr authentisch, ehrlich mit sich selber auseinander und ruft sich immer mal wieder zur Ordnung oder ja, oder denkt dann halt auch über sein Dasein nach. Und das ist einfach sehr menschlich tatsächlich so, ja. Und dann gibt's ja noch, sagen wir mal, die älteren Stoiker, und von denen haben wir leider nur Fragmente, so dass das eher wie so ein Puzzlestück immer ist, ne? Dass man da mal wieder was liest und da was und denkt, ja, das ist ein tolles Zitat und da ist eine tolle Anregung dabei. So, also von daher gibt's ganz unterschiedliche und je nach Tageslaune auch so ein bisschen, ne? Findet man bei dem einen was und findet man was bei dem anderen.
Wenn du einen Pitch machen dürftest. Zu den Stoikern. Was würdest du in diesem Pitch zum Stoizismus sagen, wenn dieser Pitch vielleicht, sagen wir mal, nicht mehr als 5 Sätze oder 10 Sätze sein sollte, so als Rahmen?
Also der Pitch wäre, wenn du einen Referenzrahmen für dein Leben suchst, der tatsächlich sehr umfassend ist, also sowohl für dich Anregungen und Hilfestellungen für deine eigene persönliche Entwicklung, aber auch für dein Verhältnis zu deiner näheren Umwelt, deiner Familie, deiner Gesellschaft und auch der Welt als Ganzen mitbringen soll und dabei auch tatsächlich noch herausfordernd ist im Sinne von, dass da Logik drinsteckt, also das Reflektieren über dein Denken und auch noch die Physik drinsteckt, also auch das Reflektieren über die Naturzusammenhänge, dann kann das eine Lebensphilosophie sein, in der du genau richtig unterwegs bist. So.
Und jetzt ist ja so, dass du in deinem Buch darauf eingehst, wie Führungskräfte durch die Philosophie, den Stoizismus, ihren Umgang im Team vielleicht optimieren können, würde ich jetzt mal so sagen, wobei optimieren ist jetzt nicht optimal ausgedrückt, also vielleicht, wovon sie profitieren können, vielleicht, dass man sowas sagt, was ihnen etwas Kraft gibt, vielleicht auch Mut, Zuversicht, sowas, ne? Auch diese Demut, die du vorher angesprochen hast. Wenn wir uns jetzt nochmal dieses stoische Konzept der Persönlichkeitsentwicklung anschauen, wie unterscheidet sich denn dieses Konzept von anderen Konzepten aus der Philosophie oder aus der Psychologie?
Ich glaube, dass es tatsächlich umfassender ist. Also wenn man jetzt in die Psychologie guckt und zum Beispiel jetzt ein Persönlichkeitsverfahren macht, dann würde man etwas darüber lernen, wie man auf seine eigene Persönlichkeit phänomenologisch drauf gucken kann, ne? Also welche Charakteristika man da sehen kann oder welche Antriebe sich da zeigen und so weiter dann. Ich kann dann auch kompetenzseitig auf mich drauf gucken und mich fragen, welche Kompetenzen muss ich denn erlernen, um eine bestimmte Rolle auszufüllen und so weiter dann. Was tatsächlich in der Entwicklungstheorie der Stoiker drin steckt, ist, dass das ein Gedankengut ist, wie wir uns als Menschen von unserer Babyphase ausgehend bis ins hohe Alter weiterentwickeln können. Und zwar in einem qualitativen Sinne, dass alle Aspekte dieser Entwicklung, die wir sonst so vielleicht greifen, alle da drin enthalten sind. Also inklusive auch einer moralischen Entwicklung. Also das ist nicht nur jetzt eine Beschreibung, wie ich bin, sondern auch, wie ich mich verhalten sollte. Also wenn ich mich auch frage, wie eine Entwicklung im guten Sinne auch aussehen kann, dann kriege ich da eben auch Anhaltspunkte. Ja, und da, wenn man mal so guckt, psychologische Entwicklung wird häufig auch noch getrennt behandelt von einer moralischen Entwicklung. Ja, also selbst wenn man so diese Literatur zur vertikalen Entwicklung sich anschaut, ne, da gibt es einen Kohlberg, der etwas sagt über die Phasen der moralischen Entwicklung. Und dann gibt es wiederum andere, die jetzt, also ich wie Martin Permantier und die davor auch existierende Literatur, die sich Gedanken darüber machen, wie man vertikale Entwicklung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, und da steckt ja vieles drin, also Umgang mit Welt, Umgang mit sich selber, Komplexität des Denkens und all solche Dinge. Ne? Aber das wird häufig getrennt noch gedacht. Ja, und dann passt das noch nicht so ganz zusammen. Und das fand ich jetzt faszinierend, dass das in der stoischen Philosophie tatsächlich integriert gedacht wird. Also der Mensch in all seinen Aspekten, auch in seinen sozialen Relationen, die werden dabei auch noch mitgedacht. So, und das fand ich von daher lohnend, da drauf zu gucken, weil es eben all diese Aspekte behandelt. Und man damit auch nicht nur für die Führungsrolle, sondern eigentlich für jede Rolle Anhaltspunkte im Leben bekommt. Also es gibt zum Beispiel auch ein Buch, das heißt im Englischen The Stoic Mom. Da geht es eben darum, wie man als Stoikerin eine gute Mutter ist. Oder das, ich habe jetzt halt ein Buch geschrieben, wie man vielleicht auch eine gute Führungskraft sein kann. Und man könnte sich genauso gut Gedanken darüber machen, wie man ein guter Freund sein kann oder eine gute Freundin, wie man ein guter Partner sein kann und all solche Dinge. Das steckt da alles mit drin. Das sind einfach nur dann Überlegungen aus dieser Entwicklungstheorie heraus auf diese einzelnen Rollen dann gedacht. Und vielleicht ist es auch wichtig, sich da mal Gedanken auch nochmal anzuschauen, wie denn eigentlich das Bild einer Person bei den Stoikern aussieht. Weil ich glaube, da kann man vielleicht auch noch besser verstehen, warum das alles da drin steckt.
Wie sieht denn das Bild einer Person bei den Stoikern aus?
Also im klassischen Bild gibt es so das Vier-Personen-Modell von einem Stoiker aus der römischen Zeit, Panaetius heißt der, und das ist auch von Cicero aufgegriffen worden. Und da unterscheidet er vier Rollen, man könnte auch sagen vier Aspekte, Strukturaspekte der Persönlichkeit. Und zwar spricht er einmal davon, jeder von uns hat eben bestimmte natürliche Veranlagungen. Also das heißt, unsere Charakteristika, unsere Kompetenzen, das, was wir gut können, was wir nicht so gut können. Das sind auch all die Dinge, die über so psychologische Persönlichkeitsverfahren abgegriffen würden, im weitesten Sinne dann. Ne? Extroversion, Introversion und all solche Aspekte, die dann damit reinspielen. Und dann gibt es zwei weitere Aspekte, die könnte man so ein bisschen zusammenfassen unter soziale Rollen. Nämlich einmal die, die uns zugelost werden dadurch, dass wir in eine Welt reingeboren werden, wo wir keinen Einfluss drauf haben, dass wir eben dann Tochter oder Sohn sind, dass wir Bruder oder Schwester von jemanden sind, dass wir Cousinen haben oder Cousins haben, dass wir dann eben Eltern haben und dass wir Bürger von einem Staat und nicht von einem anderen Staat sind und so. Ne? Also das sind diese Rollenaspekte, die dabei sind. Und dann gibt's aber natürlich auch die frei gewählten. Dass man sich für einen Beruf entscheidet, dass man sich für einen Partner oder eine Partnerin entscheidet, dass man sich vielleicht für Freunde entscheidet, für Hobbys und all solche Dinge dann. Und diese Rollen sind eben auch wichtig. Und dann gibt es noch als weitere Rolle die universelle Vernunft. Das ist bei den Stoikern so gedacht, dass wir ja rationale Wesen sind, die also vernunftsfähig sind. Und die sagen halt, diese Vernunft ist nicht etwas, was wir nur aus uns heraus entwickeln, sondern das ist etwas, was uns gegeben ist aus der Struktur des Kosmos. Also die halten den Kosmos auch für vernünftig, sagen halt, die Abläufe im Kosmos folgen einem gewissen Plan, könnte man übersetzen, Naturgesetze und all solche Dinge. Und wir sind eben vernunftsfähige Wesen und können auch dieses Vernunftdenken nutzen, um unser Leben zu organisieren. Und in meinem Buch habe ich diese Aspekte genommen Ich habe dann gesagt, ja, es gibt also diesen Aspekt meiner natürlichen Charakteristika und meiner natürlichen Kompetenzen und all sowas. Dann gibt es die Rollenaspekte und dann gibt es noch einen vermittelnden Aspekt dazwischen. Das habe ich so Strebungsziele genannt, weil die Ziele auch ein bisschen unserem Leben vermitteln zwischen dem, was wir können und dem, was wir müssen über die Rollen. So, ja. Und dann geht's so ein bisschen bei den Stoikern darum, dass sie dann vielleicht auch sagen, so, und in diesem Dreieck, was dann entsteht, da muss irgendwie eine gute innere Stimmigkeit da sein. Ja, das könnte man Kohärenz zum Beispiel nennen, ne? Dann wären wir so ein bisschen bei so einer Kohärenztheorie, wie sie dann auch in manchen anderen psychologischen Theorien dann vielleicht auch da ist. Aber eben ganz klar zwischen diesen drei Strukturmerkmalen. Und dann gibt es aber natürlich darunter auch noch eine Ebene, nämlich die körperliche Ebene, weil wir ja auch einen Körper haben, mit dem wir immer umgehen. Und auch dieser Körper muss in diesen Elementen, also in diesen Betrachtungen natürlich auch berücksichtigt werden. Weil der meldet sich auch über Emotionen, das sind Körperzustände, und die dann auch in unserem inneren Ich-Dialog auch verhandelt werden als Gefühle. Und zum Beispiel haben die Stoiker auch eine erste frühe Form einer Emotionstheorie gehabt und eine ganz klare Vorstellung davon gehabt, wie Emotions- und Gefühle eben zustande kommen. So, und dann, wenn man sich das so anguckt, dann könnte man jetzt sagen, ja, dann haben wir ein Ich, das diese Strukturaspekte aufweist, ne? Also meine Eigenschaften, meine Rollen, meine Bestrebungsziele, meine Gefühle. Und das muss idealerweise alles in eine gute Balance, in eine Kohärenz gebracht werden. Wenn die Kohärenz nicht da ist, dann gibt's Unstimmigkeit. Und diese Unstimmigkeit zeigt sich dann vielleicht auch durch Verhaltensweisen, die nicht gut für uns sind. Und da hört dann aber die Perspektive nicht auf, weil dann bei der Stoa gibt es nämlich dieses Prinzip, also das Lebensziel, der Telos, ist in guter Übereinstimmung mit sich selbst, aber auch mit der Umwelt und dem Kosmos zu leben. Das heißt, diese innere Stimmigkeit muss dann auch in Übereinstimmung gebracht werden mit dem, was da draußen ist. Das heißt, ich muss auch mir überlegen, wie ich diese inneren Aspekte von mir in meine Entscheidungen einbringe, sodass sie sowohl für mich gut sind, als auch für das da draußen gut ist, ne? Und dieses innere Angebundensein und außen Angebundensein, das schafft dann so eine Balance, die ich einfach sehr schön finde erstens, ne? Das hat für mich was sehr Ästhetisches und das hat aber auch sehr was sehr Kraftvolles, weil das nämlich bedeutet, dass ich mein inneres Glück in Anführungsstrichen nicht ohne das Glück in Anführungsstrichen da draußen denken kann und soll und jeden Tag dafür verantwortlich bin, auch in einer inneren Achtsamkeit sowohl nach innen zu blicken als auch nach außen zu blicken. Und das immer wieder in den Abgleich zu bringen, so, ne? Und daraus entsteht dann auch sowas, so ein ganz zentrales Element in der stoischen Philosophie wäre jetzt auch die Achtsamkeit. Prosoke heißt das da. Und da geht es eben darum, also übersetzt heißt das eigentlich auf der Hut sein. So, ne? Auf der Hut sein, dass eben diese innere und äußere Stimmigkeit nicht verloren geht, nicht abreißt. Und dieses Nicht-Abreißen, das erinnert mich zum Beispiel auch an diesen Resonanzgedanken. Dass dieser Resonanzgedanke ja tatsächlich einer ist, der sich nach innen, ne, nach innen in Resonanz sein mit den eigenen körperlichen Empfindungen und Emotionen und nach außen in Resonanz sein mit anderen Menschen und auch mit ja mit den Systemen, die da draußen sind. Ne. Und da kommt man vielleicht auch dahin, als Führungskraft muss ich in erster Linie in der Lage sein, diese innere Resonanz aufrechtzuerhalten, damit ich überhaupt innerlich so frei bin, dass ich mich mit dem Aufrechterhalten der Resonanz nach außen auseinandersetzen kann. Ja, also wenn ich als Führungskraft die ganze Zeit dabei bin, mich innerlich um meine Resonanz zu kümmern, meine innere, dann habe ich kaum noch Aufmerksamkeit nach draußen. Ja, und dann geht die Resonanz verloren. Und dann gibt häufig so einen Abriss einfach auch mit zu anderen Menschen. Ich habe auch nicht mehr den Blick dafür, dass Systeme da draußen sind, die auch innere Resonanz befördern können müssen. Und da muss auch Systembau betrieben werden. Und da ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen kann, die Stoiker haben eben noch nicht so dieses klare systemische Verständnis von Organisationen und von Teams gehabt, wie wir das heute vielleicht formulieren. Aber sie haben Grundgedanken gehabt, die da anschlussfähig sind. Und deswegen habe ich zum Beispiel in meinem Buch auch darauf hingewiesen, dass eine Führungskraft dieses Denken der Stimmigkeit auch übertragen kann auf die Konstellation von Teams und von Organisationen, wo man sagt, also Teams müssen resonanzfähig sein durch die Art und Weise, wie sie gebaut sind und wie sie sich innerlich auch konstellieren. Und Organisationen müssen auch resonanzfähig sein. Und erst dann entsteht so eine Durchgängigkeit. Und die Stoiker packen das unter den Begriff der Homologia. Und Homologia heißt eben das Leben in Übereinstimmung. Und
also nicht, dass alles gleich sein muss, also dieses, das jetzt nicht, sondern.
Nein. Übereinstimmung heißt halt eher, ich würde mal sagen, in Resonanz mit all den Dingen. Ne? Und wenn du dir das vorstellst, das fängt an bei der inneren Resonanz, die bis zum Körper durchgeht und geht weiter bis in die Teams und die Organisationen rein. Wenn man das schaffen würde, da halt diese Resonanz aufrecht zu erhalten, dann kann eben was sehr Kraftvolles entstehen. Ne? Dann kann auch ein innerer Energiefluss da sein, dass Menschen sich eben mit ihrer inneren Energie einbringen. Mit Freude entsteht dann vielleicht auch eine Leichtigkeit. Und ich glaube, wir kennen alle solche Zustände, wo man das spürt, dass das durchgängig ist. Und wir kennen genauso diese Zustände, wo das nicht mehr gegeben ist, wo diese Zuständigkeit abreißt. Wo man so merkt, ja, nee, da ist jetzt eine Blockade, das geht so nicht mehr. Ne? Da müssen wir die ganze Zeit drumherum denken, fühlen, machen und tun.
Also wenn ich dir jetzt so zugelauscht habe beim Erzählen, da habe ich so, ich hatte das Bild schon mal. Also ich bin ja Synästhetikerin und ich neige dazu, wenn ich lange zuhöre bei jemandem, dass sich bei mir im Kopf Bilder entwickeln. Und jetzt habe ich gerade ein Mobile im Mobile gesehen. Das heißt, jeder Mensch ist für sich sein Mobile. Das heißt, mit deinen Höhen und Tiefen, mal bist du in Balance, mal bist du nicht in Balance, mal bist du in der Kohärenz, mal nicht. Ja?
Ja.
Kommt auch auf den Tag drauf an, vielleicht aufs Wetter, vielleicht wie man geschlafen hat, was man gegessen hat. Und dann ist man aber auch ein kleines Mobile in einem größeren Mobile, im Unternehmen, in der Familie und schließlich im ganz großen Mobile in der Gemeinschaft, bis man dann vielleicht die Welt oder sowas sieht.
Genau.
Und ich fand das sehr interessant, wie du von dieser inneren Stimme auch, von dieser Stimmigkeit, also nicht innere Stimme, von der inneren Stimmigkeit gesprochen hast, weil das tatsächlich diese innere Achtsamkeit, das ist für mich auch viel mit, das hat für mich viel mit Liebe zu tun. Liebe zu dir selbst und damit auch zum anderen. Ja. Und dazu muss man jetzt nicht der gläubige Mensch sein, so nach dem Motto, liebe dich selbst oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, sondern einfach, dass man erkennt, welche Verbundenheit oder welche Resonanz Liebe ein zugewandtes Miteinander haben kann, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, ja, oder in der Balance, dass man das dann eben auch nach außen sein kann. Ich glaube, Eltern erfahren das immer wieder, wenn sie selber ruhig sind und in Balance sind, dann strahlt das aufs Kind ab.
Mhm, absolut.
Bist du es selber nicht, dann hast du Schieflage, egal wo.
Ja.
Und mir fällt in diesem Zusammenhang auch immer Sigmund Freud ein, der sagte, du schwitzt es aus jeder Pore. Und ich denke, dieses Schwitzen aus jeder Pore, das ist das, was ich jetzt bei dir auch so ein bisschen rausgehört habe. Egal, wir bringen die Energie in einen Raum mit rein und sind damit auch dafür verantwortlich. Wenn wir sagen, wir alle haben dieses Resonanzgefühl oder wir alle bringen etwas ein in die Stimmigkeit in der Gesellschaft. Wie könnten wir vielleicht die Rolle der Gemeinschaft oder des Einzelnen in der Gemeinschaft noch besser begreifbar machen über den Stoizismus? Also ist es so, dass wir vielleicht, dass wir sagen, wir nehmen sie als Mentoren, die Stoiker, oder als wir lernen von ihnen, als Weisen oder sowas. Könnte da die heutige Gesellschaft, die heutige Gemeinschaft, könnte die von den Stoikern diesbezüglich etwas lernen?
Ich denke schon. Also lass mich vielleicht mal mit zwei Dingen da antworten. Das erste ist noch ein Anschluss an unser Mobile-Bild, weil du auch davon von Liebe gesprochen hast, weil da gibt es nämlich einen ganz interessanten Punkt, dass die Stoiker den Eros, also eigentlich das, was so bei Platon ja, ne, das strebende, die strebende Liebe nach Schönheit war, dass sie die einen Tick anders interpretieren. Und man könnte platt sagen, der Eros im stoischen Verständnis ist die Fähigkeit des Befreunden-Könnens. Also bezogen auf den Prozess. Ja, also der Prozess des Befreundens. Was bedeutet, ich muss beim anderen bleiben und muss auf dem, also den Resonanz mit dem anderen suchen und sie aufrechterhalten. Das ist eigentlich so die Quintessenz des stoischen Eros. Ja, und wenn du dir das als Fähigkeit mal überlegst, ne, dass also die Liebe im Prinzip die Bindungsfähigkeit ist. Und der Wunsch, auch Bindung zu entwickeln und aufrecht zu erhalten. Und das verschiebt ja den Fokus von innen nach außen, aber reißt nicht ab, weil du musst natürlich immer wieder auch sehen, was sich in dir verändert, damit du damit auch weiterhin in der Resonanz bleiben kannst mit jemand anders. Und du musst genauso sehen, was sich beim anderen verändert, damit du darauf reagieren kannst. Das hat also was Dialogisches. So, ja. Und also diese Vorstellung als verbindende Kraft, als Eros, finde ich total schön, das hat mich wahnsinnig angesprochen und das ist, finde ich, auch jetzt etwas, was ich bisher nur aus der Stoa so kenne, so als klares Bild, ne? Vor allen Dingen auch unter dieser Überschrift dabei. So, und Das ist also der eine Punkt, dass wir dieses innere Bestreben auch kultivieren und auch wissen, dass Verbindung voraussetzt, dass wir diese Fähigkeit kultivieren. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt bei den Stoikern dieses Bild der Kreise des Hierokles. Und die Kreise des Hierokles ist, dass man sich, wenn man in die Welt schaut, darüber im Klaren sein soll, in der Mitte stehen erstmal wir. Das heißt nicht, wir sind das Wichtigste, sondern das, wir müssen nur mal bei uns ansetzen, ne? Weil wir nirgendwo anders sind als erstmal bei uns. Und das ist so der erste Punkt, ist ich und mein Körper. Ja, also vielleicht könnte man sogar noch grundsätzlicher sagen, ich, also mein Selbst und mein Ich. Also ich gucke mich sozusagen erstmal in meiner Person an, dann in meiner Körperlichkeit und dann kommen die Leute, die nah bei mir sind. Meine Familie, meine Kinder, meine Großfamilie, meine Verwandten, dann meine Nachbarn, mein Dorf, mein Bezirk, mein Land, mein Kontinent und so weiter. Bis dann nachher bis zur gesamten Welt und man könnte auch noch weiterdenken, auch der gesamte Kosmos da dabei. Das ist sozusagen in meinem Denken als Stoiker mit drin, dass ich versuchen muss, im Laufe meines Lebens die Kreise meiner Liebesfähigkeit auszudenken, auszuweiten. Dass ich also resonanzfähig werde mit all diesen Kreisen, Stück für Stück für Stück nach draußen gehe. Und das bedeutet dann, dass ich A, erstmal versuche, diese Kreise näher an mich heranzuholen, aber dass ich natürlich auf der anderen Seite auch anerkenne, dass ich natürlich viel mehr Kontakte mit den inneren Kreisen habe als mit den äußeren Kreisen. Dass wenn die äußeren Kreise mir aber begegnen, zum Beispiel auch im Sinne von Fremden, wäre ganz klar das Thema Gastfreundschaft ein zentrales Element, weil ich eben anerkenne, dass jemand auch ein wichtiger Bestandteil in diesem Kosmos für mich ist. Oder dass die Natur, auch wenn sie weit weg ist, für mich wichtig ist, ne? Stichwort Klimakrise und solche Dinge. Also das fände ich jetzt erstmal einen wichtigen Punkt. Und bei den Stoikern gibt's auch noch diesen Gedanken, dass die Existenz der inneren Kreise die Existenz der äußeren Kreise voraussetzt auch. Dass ich also auch mir darüber im Klaren bin, dass ich im Zweifelsfall auch innere Kreise in Anführungsstrichen für eine Zeit lang nicht, ich will nicht sagen vernachlässigen will, aber zurückstellen muss, weil andere Kreise wichtig sind. Ja, was normalerweise im Alltag nicht passiert. So, und dieser Perspektivwechsel dabei, ne, dass wir zum Beispiel in solchen Krisenzeiten jetzt verstehen, ohne unsere Demokratie ist vieles nichts. Ja, dann wird eben auch die Resonanzfähigkeit und die Liebe, die wir jetzt in den inneren Kreisen haben, vielleicht auf Dauer nicht funktionieren können, wenn das Äußere nicht mehr funktioniert. Oder wenn wir unsere Lebensgrundlagen zerstören, werden wir eben auch als Familie oder als Dorf oder sowas dann auf Dauer nicht mehr gut leben können. So. Und das ist ein Denken, was in der Stoa wirklich ganz zentral in der Mitte dieser Lebensphilosophie drin steht. Und das finde ich ist etwas, was hochaktuell ist, das so mal denken zu können. Ja, und vielleicht ist auch noch wichtig, nochmal so dann zu überlegen, es kommt ja noch was dazu. Also man verlässt sich als Stoiker nicht darauf, dass das von alleine alles funktioniert und in Resonanzfähigkeit geht, sondern die Stoiker gehen ja noch hin und sagen, das, was ich vorhin beschrieben habe als Person mit diesem Dreieck da, ne, mit den Eigenschaften, den Rollen, den Strebungszielen und der Körperlichkeit, die damit drin ist, das führt ja dazu, dass wenn ich mit Welt in Kontakt komme, ich jetzt auch mit dieser Welt umgehe, dass ich also innerliche Entscheidungen treffe. Und die Frage ist, die die Stoiker sich auch stellen, woran kann ich jetzt eigentlich für mich bemessen, ob es sich um gute Entscheidungen handelt oder nicht? Ja, und da haben sie dieses Konzept der Tugendhaftigkeit, was in letzter Konsequenz eine innere Weisheit ist. Die sagen halt, wenn die innere Weisheit dir sagt, dass es eine gute Entscheidung ist, dann tu das. Wenn die innere Weisheit dir sagt, das ist keine gute Entscheidung, dann lass es. So, ja. Und das klingt erstmal so abstrakt, aber die haben dann ja auch über ihr Tugendkonzept da schon durchaus eine Menge an Anhaltspunkten gegeben, wie das gehen kann. Und diese Trennung, wer sagt denn eigentlich dann zu wem, das ist eine gute Entscheidung oder nicht eine gute Entscheidung? Und ich habe das für mich so übersetzt, wir bauen eine Selbstinstanz auf. Die Stoiker haben das Poheresis genannt, sowas wie Vernunft. Und dieses Selbst beobachtet das, was im Ich passiert. Und sagt im Zweifelsfall auch mal, nee, das lassen wir mal. Ja, und interveniert. Und wenn man das jetzt mal überträgt und sagt, nicht nur wir als Personen sind eigentlich so aufgestellt, sondern auch Teams oder Organisationen, dann ist ja meine Hypothese im Buch, dass ich dann eine Strukturähnlichkeit formuliere zwischen einer Person und einem Team und einer Organisation aus einer systemischen Perspektive, da nutze ich Luhmann dann auch dafür und komme dann dahin, das zu sagen, und die Instanzen, die in diesen höheren Systemen etabliert sind, um dafür zu sorgen, dass diese überindividuellen Systeme in dieser Resonanzfähigkeit bleiben, das ist die Führung. Ja, also die funktionale Aufgabe von Führung ist nichts anderes, als begleitendes System dafür zu sorgen, dass die Systeme wie Team oder Organisation innere Inkohärenzen beseitigen. Und als Führungskraft muss ich mich dann als Teil des Führungssystems verstehen, dass dafür verantwortlich ist, die Inkohärenzen in Teams und Organisationen zu beseitigen. Ja, also da ist Führung auch andersrum gedacht. Ich denke die nicht mehr von den Personen her, sondern die Personen sind in Anführungsstrichen Mittel zum Zweck, um dafür zu sorgen, dass die Resonanzfähigkeit oder auch die Kohärenz in Teams und Organisationen erhalten bleibt. So, und das ist für mich zwar so jetzt in den Originaltexten nicht drin, aber man kann sich das erschließen über ein Weiterdenken der Stoa. Und das ist das, was ich in meinem Buch versucht habe. Dass ich versucht habe aufzuzeigen, man kann Teams und Systeme auf eine Art und Weise beschreiben, ich habe das systemisch-syntaktisch genannt, die dem auch entspricht, wie zum Beispiel die Stoa jetzt eine Person beschreibt. Das ist verblüffenderweise sehr strukturähnlich. Und dann kann man eben auch sagen, die Funktion des Selbst übernimmt eben bei Teams und bei Organisationen dann die Führung und kann das dann auch durchdeklinieren. Was heißt denn das dann, ein gutes Führungssystem zu haben? Das ist so ähnlich wie ein gutes Selbst zu haben. Und das heißt ein tugendhaftes Selbst. Und dann kann man auch sagen, okay, was muss dann Führung funktional noch innerlich alles gut erfüllen, damit man da auch gute Systeme bekommt. Und dann gibt's ja die Anhaltspunkte, da können wir noch gerne gleich drüber sprechen, was denn Tugend ausmacht, wenn man jetzt mal so erste Hilfestellung haben will.
Also wenn ich dir so zuhöre jetzt, was du berichtet hast über die Führungskraft in Organisationen, dann, wenn ich das jetzt mal in die große Rolle rausnehme, in diesen großen Kreis, den du vorher angesprochen hast, Gesellschaft, dann glaube ich mal sagen zu dürfen, einfach mal so flapsig raus, dass wir keine guten Führer momentan haben, egal in welchem Land, weil sie einfach dieses große Denken nicht haben. Sie haben nicht dieses interdisziplinäre Denken, also dieses die Kreise verbindende Denken. Sie haben auch nicht dieses Verzahnte in sich, dieses Verbundene, diesen Kontakt zu anderen. Es ist so separiert. Und dann fällt mir immer wieder so dieser Spruch ein, störe nicht meine Kreise. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber so wirkt es gerade so. Jeder ist so bei sich, ja, und denkt so vor sich her. Aber es ist nicht dieses große Ganze, das man gerade so anstoßen sollte oder andenken sollte. Du hattest ja vorher gesagt, dass die Führungskraft dafür da ist, dass sie Resonanz auch aufbaut, dass sie ein Miteinander auch ermöglicht. So würde ich es jetzt mal ganz vereinfacht mit meinen eigenen Worten wiedergeben wollen. Was bedeutet das dann zum Beispiel bezüglich der Debattenkultur? Die gibt es jetzt nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in jedem Unternehmen, in jeder Institution, in jeder Familie, würde ich jetzt mal sagen. Wie können wir die denn verbessern, wenn wir einen Blick jetzt auf die Stoa haben oder auf die Stoiker? Wie können wir an dieser politischen Debattenkultur, die gerade ja ziemlich derb und auch etwas verkommt, beziehungsweise ist sie jemals besser gewesen? Ja, ich würde sagen, ja. Wie kann man dagegen steuern? Mit dem Wissen der Stoiker.
Nehmen wir mal die Tugendhaftigkeit jetzt, ne? Die innere Weisheit. Und nehmen wir mal das, was Sie auch als Hilfestellung uns da gegeben haben, wie man denn, solange man die innere Weisheit nicht hat, vielleicht in die Richtung entwickeln kann. Und da gibt es einmal die vier Handlungstugenden, nämlich die praktische Weisheit, den Mut, die Mäßigung und die Gerechtigkeit. Da kann man sich zum Beispiel fragen, ob mein Beitrag in einer Debatte dem Prinzip oder der Tugend der Gerechtigkeit genügt, nämlich in dem Sinne, dass ich darauf achte, dass die Interessen von allen berücksichtigt sind. Denke ich den anderen mit, wenn ich über mich selber nachdenke? Und drücke ich das auch in meiner Aussage aus? Berücksichtige ich das? Die Mäßigung ist, mache ich das zum Beispiel auch in einer Sprache, der man gerne zuhört, die angenehm ist? Oder ist das übertrieben? Ist das schrill? Ist das abwertend? Ist das einladend? Ja, also diese Frage der Angemessenheit dann auch. Dann das Thema des Mutes. Bin ich auch bereit, in meiner Debatte Dinge anzusprechen, die vielleicht tatsächlich jetzt einfach dran sind, aber Mut brauchen, weil es nicht so einfach ist, das auszusprechen, weil der Raum vielleicht fragwürdig geöffnet ist. dafür, sowas ansprechen zu dürfen. Und dann gibt es auch die praktische Weisheit, die mich noch beraten kann im Sinne von, ist es der richtige Moment? Ist es die richtige Art und Weise, wie ich da reingehe? Ja, habe ich das richtige Ziel vor Augen, wenn ich diesen Beitrag dann leisten will? Und sowas. Ja, und das wären erstmal nur die vier Handlungstugenden, die mir schon eine ganze Menge raten können, wenn ich einen Debattenbeitrag leisten will. Und dann kommt noch die Logik dazu als eine Tugend in der Physik, in der Stoa. Und die Tugend würde mich zum Beispiel fragen, erfülle ich, also bei Habermas ist das zum Beispiel in der Diskursregel, das Kriterium der Wahrhaftigkeit. Ist das, was ich sage, kongruent zu dem, worum es mir geht? Oder ist es so, dass ich eben nicht wahrhaftig bin?
Darf ich da ganz kurz rein? Ist das walk your talk?
Absolut. Dass du das, was du sagst, ein Ausdruck dessen ist, worum es dir geht.
Ja.
Keine Nebelbomben wirfst und dass du nicht lügst und dass du nicht Dinge vorgibst zu wollen, die du gar nicht willst und so weiter. Ja, das ist eigentlich so dieser Anspruch dann auch. Und rede ich wahr? Ja, also da würde die Logik, die dann auch dahinter steckt in der Stoa auch so eine Erkenntnistheorie, dass er auch sagt, das hat keinen Sinn, nicht wahrhaftig zu reden, nicht wahr zu reden, weil es dich dazu bringt, dass du falsche Entscheidungen triffst und falsche Dinge sagst, die dann wiederum in einer gewissen Art und Weise auf dich selber zurückwirken und sicherlich nicht einen gelingenden Verlauf deines Lebens befördern. Ja, und dann gibt es auch noch die Tugend der Physik. Und die Tugend der Physik sagt, dass du dir darüber im Klaren sein musst oder ein Bild davon machen solltest, wie läuft denn eigentlich dieser Kosmos ab? Und wie laufen die Dinge in der Natur ab? Wie laufen die Dinge auch in unserer Gesellschaft ab? Und dass du da kein falsches Bild von machst. Dass du also auch wirklich versuchst, diese Dinge so klar an dem zu messen, wie die Welt funktioniert. Ja, und da fließt eben das Wasser den Berg runter und nicht den Berg rauf. Ja, und ähnliche Sachen so. Und wenn du das jetzt mal zusammennimmst, ja, du würdest diesen Katalog dieser 7 Tugenden, die ich dir da gerade genannt, oder dieser 6 Tugenden, Entschuldigung. Und vielleicht noch als 7. die Liebe dazu nimmst, nämlich im Sinne von, dass du überhaupt ein Interesse an Bindung hast und Bindung auch dann auch tatsächlich mit deinem Debattenbeitrag dann in Frage stellst oder erstmal aufbaust, finde ich, hast du schon eine sehr detaillierte Anleitung, was es heißt, gelingendes Leben und gelingendes Miteinanderleben zu befördern oder nicht zu befördern. Und ja, ich wüsste jetzt sehr, sehr viele Beispiele, wo all diese Prinzipien mit Füßen getreten werden.
Nenn mal ein paar oder ein, zwei.
Naja, also wenn du an die Szene denkst, wo Trump mit Zelensky im Weißen Haus saß, ja, das ist nicht gerecht gewesen, das ist nicht gemäßigt gewesen, das ist auch nicht praktisch weise gewesen und mutig schon mal gar nicht. Ja, es ist auch die Tugend der Logik mit Füßen getreten worden, weil Dinge gesagt wurden, die einfach nicht wahr sind. Und es ist auch nicht der Tugend der Physik gerecht geworden, weil da Abläufe konstatiert werden, die einfach nicht so sind. Ja, und dann kommt halt das raus, was wir auch wahrnehmen, wo wir dann auch merken, dass wir eine unglaubliche innere Störung kriegen, weil wir merken, dass hier Dinge mit Füßen getreten werden, die tatsächlich einfach auch wichtig sind in einem gut und gelingenden Leben.
Mhm.
Da finde ich, ist die Stoa wirklich sehr klar und sehr kraftvoll in der Art und Weise, dass sie Ratschläge gibt oder uns auch erkennen lässt, was einfach nicht passt. Und das würde dann auch bedeuten, als Stoiker gehst du nicht hin und akzeptierst das, sondern du würdest natürlich auch versuchen, da Änderungen herbeizuführen. Allerdings auch wiederum unter dem Diktat dieses praktisch weise, gemäßigt, mutig, gerecht und so weiter und so fort. Also das heißt nicht, dass du dich jetzt sofort hinstellst und einfach nur losschreist und sagst, hey, das ist Mist, sondern das heißt schon auch darüber nachzudenken, wie kann ich da eingreifen, in welcher Art und Weise kann ich hier einen Beitrag leisten, um da irgendwas zu tun.
Dankeschön, Alex. Das sind für mich sehr interessante und auch wirklich tiefgreifende Informationen, die du immer weitergibst zum Stoizismus, weil ich einfach merke, wie du am Anfang ja auch schon gesagt hast, es ist zwar alt, dieses Denken, aber es ist sehr aktuell und wir können verdammt viel davon lernen. Und egal, ob wir es für die Debattenkultur nehmen oder für die Diplomatie oder für die Führung oder für die Erziehung, wenn wir bei Kindern zurückdenken oder ja, das Miteinander, wenn es um Liebe geht oder um irgendeine andere Tugend, ja, ob es eine der Kardinalstugenden ist, es führt uns auf jeden Fall weiter. Ich beende den Podcast ganz gerne mit einem Kaleidoskop oder sagen wir mal so mit einer Art Kaleidoskop. Das läuft dann wie folgt ab. Ich formuliere einen Satz an und du bildest ihn zu Ende.
Ja.
Und das möglichst intuitiv, schnell und vielleicht auch bestmöglich kurz. Also es soll einfach nur so eine kurze nochmal Reflexion sein zu dem, was wir vielleicht jetzt gerade durchwandert haben. Darf ich beginnen?
Ja, bitte.
Stoizismus unterstützt die individuelle Entwicklung
durch einen Kompass, wo es lang geht.
Eine stoische Haltung kann man bewahren,
dadurch, dass man innere Weisheit entwickelt.
Die Lehre des Stoizismus hilft, mit Herausforderungen umzugehen
und zu trennen, was ich beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann.
Die stoische Perspektive ist besonders wertvoll
für ein gelingendes Leben, in dem man sich auf gute Art und Weise mit anderen Menschen am Leben freuen kann.
Ich danke dir. Das war doch jetzt ein schönes Ende. Ich danke dir sehr herzlich für deine Impulse, das Teilen deines Wissens, Alex. Und dann sage ich einfach mal bis bald.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke für die Fragen, Claudia.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?